So, guten Abend, meine Damen und Herren. Recht herzlichen Dank für die Einladung. Thema Aspirinresistenz, Mythos oder Faktum. Und ich möchte jetzt über Klinik und Resistenz ein bisschen bringen. Nach den beiden Vorrednern ist schon ein bisschen was vorweggenommen, aber man kann einiges durchaus doppelt hören. Hauptmanifestation der kardiovaskulären Erkrankungen, wir kennen sie, die transitorisch-ischämische Attacke, der Schlaganfall. Auf der anderen Seite die koronare Herzerkrankung, sei es in Form der stabilen Angina-Pectoris-Symptomatik, dem Zustand nach Myokardinfarkt oder das akute Koronarsyndrom mit der instabilen Angina-Pectoris-Symptomatik, dem transmoralen oder dem nicht transmoralen Myokardinfarkt. Und eine dritte Gruppe, die periphere arterielle Verschlusskrankheit, auch was ganz Bedeutsames. Was ist interessant, was ist wichtig zu wissen, dass in 25-30% der Patienten mehrere Gefäßgebiete gleichzeitig von atherosklerotischen Veränderungen betroffen sind. Was passiert, wenn der stabile Plaque zu einem instabilen Plaque wird, wenn dieser Plaque rupturiert? Die Folge ist, dass inaktive Thrombozyten, wie Sie hier auf der linken Seite sehen, in aktive Thrombozyten umgewandelt werden, die ihre Oberfläche deutlich verändern, und es wird die Form der Thrombozytenaggregation massiv angeheizt. Das heißt, zuvor in der stabilen Situation haben wir 99% inaktive Thrombozyten, die sich dann letztendlich zum Beispiel bei einem akuten Myokardinfarkt verwandeln in 90% aktive Thrombozyten. Hier eine Arbeit aus dem Jahre 1953 im Mississippi Valley Medical Journal publiziert. Lawrence Craven hat damals geschrieben, es ist auch hier um die kardialen Ereignisse gegangen. A regular aspirin is advised to all male patients in the age bracket between 45 and 65 years, and especially to those who are overweight, apparently have a tendency to overeat, and to lead a sedentary life with little or no physical activity. Und das gilt weitgehend heute noch. Jetzt muss mir kurz geholfen werden. Danke. Thromboxansynthese und Aspirinwirkung, wir haben schon einiges darüber gehört. Wir wissen ja bereits, niedrig dosiertes Aspirin blockiert uns irreversibel Zyklooxygenase 1. Die Folge ist, dass die Thromboxan-A2-Synthese reduziert wird, die Thrombozytenaggregation soll vermindert werden. Auf der anderen Seite, hochdosiertes Aspirin kann uns auch die Zyklooxygenase 2 blockieren, aber Monozyten und vor allem Makrophagen in den atherosklerotischen Plaques bewirken es, dass auch Thromboxan über diesen Weg produziert wird und letztendlich auch im Ausscheidungsprodukt, in den Abbauprodukten im Harn nachweisbar ist. Aspirin, was erwarten wir uns? Was wir uns erhoffen, was wir uns erwarten, ist eine 100%ige Reduktion von weiteren kardiovaskulären Ereignissen. Was können wir uns erwarten? Das möchte ich Ihnen kurz zeigen im Sinne der Primärprävention und der Sekundärprävention. Bei der Primärprävention gibt es zig Zehntausende Personen, die untersucht worden sind. Und hier unten die Grafik links, die roten Punkte sind die Blutungskomplikationen unter der Medikation mit Aspirin. Die Kreise sind das, was verhindert werden konnte. Und das liegt in diesem Bereich sehr, sehr knapp nebeneinander. Das heißt, der Benefit ist nicht groß. Hier eine Arbeitsgruppe, 1992 publiziert, allerdings, das waren Patienten mit chronisch stabiler Angina pectoris Symptomatik, also Patienten, die bereits erkrankt sind. Hier ein Benefit, das heißt, je höher das Risiko des Patienten, desto größer auch der Benefit. Und es besteht zum derzeitigen Zeitpunkt keine Indikation für eine generelle Primärprophylaxe mit niedrig dosiertem Aspirin. Außer eine Gruppe, und das ist zuletzt in den Guidelines Ende 2006, Anfang 2007 auch bestätigt worden, Diabetiker. Diabetiker mit ausgeprägtem hohen zusätzlichen kardiovaskulären Risiko, hier ist das zu überdenken. Wie schaut aus in der Sekundärprävention? Sie kennen alle diese Grafik, British Medical Journal 2002 publiziert, kombinierter Endpunkt aus nicht fatalem Myokardinfarkt, nicht fatalem ischämischen Schlaganfall und vaskulärem Tod, Risikoreduktion 25%. Nicht fataler Myokardinfarkt etwas höher, 34%. Also 75% bis 70% der Patienten, bei denen erreicht man keine Risikoreduktion. Und 15 bis 20% der Patienten haben in den nächsten 2 Jahren ein weiteres Ereignis. Und das, was nicht herauskommt aus diesen ganzen Daten, ist, dass fatale Ereignisse nach Myokardinfarkt eigentlich nicht wirklich gesenkt werden können. Aspirin und akuter Myokardinfarkt oder akutes Koronarsyndrom, hier eine etablierte Therapie heute. ISIS-2-Studie im Lancet 1988 publiziert, 23%ige Reduktion allein durch die Gabe von Aspirin beim akuten Myokardinfarkt. Wir haben denselben Effekt wie die thrombolytische Therapie damals mit Streptokinase. Aspirin hat dieselbe Ereignisreduktion wie Streptokinase erzielt. Was bedeutet also Aspirinresistenz? Wir haben zwei Probleme, sind schon angesprochen worden. Bislang gibt es keine allgemein anerkannte Definition. Ein Problem. Bislang gibt es keine allgemein anerkannte Diagnostik. Ein weiteres Problem. Prinzipiell können wir zwei Formen unterscheiden. Das, was wir im Labor messen können, das heißt, entweder Thromboxanzidese kann nicht blockiert werden oder Aggregationstests sind positiv. Und das, was für die Klinik natürlich wesentlich entscheidender ist, ist das, was passiert, wenn ein Patient ein neuerliches Ereignis erleidet. Das eigentliche Therapieversagen. Und als solches sollte es auch bezeichnet werden. Potenzielle Mechanismen für Therapieversagen, fragliche Aspirinresistenz. Eine Unzahl. Und eines der wichtigsten Dinge, auch das ist schon angesprochen worden, ist sicherlich die fehlende Compliance unserer Patienten. Es gibt noch andere Dinge, die Interferenz mit nichtsteroidalen Antirheumatikern, Ibuprofen, Naproxen. Tachyphylaxie wurde berichtet, dass es im Laufe der Zeit zu einer Abnahme der Aspirinwirkung kommt. Auch hier sehr unterschiedliche Ergebnisse. Und das, was weiter vergessen wird, sind klinische Ereignisse, embolische Ereignisse werden auch als Therapieversagen bezeichnet, wenn ein Patient Vorhofflimmer bekommt und ein embolisches Ereignis hat. Rauchen hat einen entscheidenden Einfluss auf die Thrombozytenaggregation, Hyperlipidämie, Stress, Herzinsuffizienz, alles Faktoren, die uns die Thrombozytenaggregation beeinflussen. Und auf der anderen Seite Aspirinresistenz, wie der erhöhte Thrombozytenumsatz zum Beispiel im Rahmen von aortokoronaren Bypass-Operationen, zeige ich Ihnen noch eine Arbeit. Das heißt, wir haben, was sind die potenziellen Mechanismen, die dafür verantwortlich sind? Kombination aus klinischen, pharmakodynamischen, biologischen und genetischen Faktoren, die letztendlich zur Resistenz führen, sei es die im Labor oder sei es zu einer klinischen Resistenz. Wie schaut es mit der Prävalenz aus? Also auch das wurde bereits angesprochen. 0,4% bis 61% in der Literatur Prävalenz der sogenannten Aspirinresistenz. Kleine Fallzahlen, unterschiedliche Patienten, die beurteilt wurden. Die Compliance ist ein sehr schlecht kalkulierbarer und sehr schlecht untersuchter Faktor. Bis zu 40% der Patienten sind non-compliant. Wir haben unterschiedliche Definitionen, was Aspirinresistenz ist. Es gibt unterschiedliche Cut-off-Values. Das heißt, wir haben viele Studien und Daten mit unterschiedlicher, nicht standardisierter Methodik, fehlende Übereinstimmung der Testergebnisse, schlechter Reproduzierbarkeit und letztendlich resultiert dies in unterschiedlichen Ergebnissen in der Prävalenz. Hier eine Arbeit 2004 im American Heart Journal publiziert von Cotter. Patienten nach Myokardinfarkt und hat die Compliance untersucht. 16% der Patienten haben kein Aspirin eingenommen nach Myokardinfarkt und diese Patienten hatten ein vierfach häufigeres Risiko, ein neuerliches Ereignis zu erleiden. Das wären alles Patienten, die aspirinresistent gewesen wären. Hier auch eine Arbeit, die die Aspirinresistenz untersucht hat, und hier wurden die Patienten mit Arachidonsäure stimuliert. Und was hat sich gezeigt? Optische Thrombozytenaggregation, auch im Thromboelastogramm. Alle Patienten haben eigentlich auf das Aspirin angesprochen. Hier Patienten, die nicht compliant gewesen, Compliant-Patienten mit der PCI vorher und nachher. Patienten, die nicht compliant gewesen sind, auch hier, die haben auf Aspirin angesprochen. Ein einziger Patient, der eine Stent-Thrombose erlitten hat, hier konnte kein Erfolg erzielt werden. Letztendlich hat sich daraus ergeben, eine Aspirinresistenz bei 233 untersuchten Patienten von 0,4%. PFA-100-Test ist schon diskutiert worden. Wir haben selber eine Untersuchung gemacht mit 100 Patienten, 88 Patienten mit Aspirin, hier die demografischen Daten, 20 Patienten ohne Aspirin. Es wurde Blut abgenommen, auf zwei Geräten getestet und es wurde pro Proband, wurden pro Gerät zwei Teste durchgeführt. In etwa 24, 29, 28, 29 Prozent spricht in etwa der Literatur Aspirinresistenz. Vergleicht man die Ergebnisse Test 1 versus Test 2 auf Gerät 1, so haben wir in 26 Prozent eine fehlende Übereinstimmung der Ergebnisse. Genauso bei Gerät 2, wenn man Test 1 und Test 2 miteinander vergleicht. Und wenn man beide Geräte miteinander vergleicht, haben wir in 43 Prozent eine fehlende Übereinstimmung. Was soll man damit machen? Klinische Relevanz. Natürlich, jedes Ereignis unter Therapie ist was Entscheidendes und für den Patienten was Einschneidendes. Daten, die bereits gezeigt werden, Patienten mit stabiler kardiovaskulärer Erkrankung, Eichelboom hat diese Untersuchung durchgeführt, Circulation 2002. Hier wurde das Harnthromboxan B2 gemessen. Eine retrospektive Untersuchung aus der HUB-Studie konnte gezeigt werden, zweifach erhöhtes Risiko bei Patienten mit erhöhtem Thromboxan B2. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit Ausdruck der schweren atherosklerotischen Erkrankung. Wir haben ja gesehen, COX-1 wird irreversibel blockiert, Thromboxan A2 kann aber auch über die Makrophagen produziert werden. Kamendol, optische Thrombozytenaggregation, BFA 100, Patienten mit stabiler kardiovaskulärer Erkrankung. Auch hier ein deutlicher Unterschied, 5 versus knapp 10% im Bereich der Aspirinresistenz, einmal gemessen mit PFA 100, einmal mit der optischen Thrombozytenaggregation. Die klinischen Ereignisse sind natürlich mehr geworden. Ob das wirklich einen Einfluss auf die Therapie hat, das werden wir noch sehen. Des Weiteren eine eigene Untersuchung an 100 Patienten über 5 Jahre, die in einer koronaren Herzerkrankung manifest erkrankt sind, 50 Milligramm versus 100 Milligramm Aspirin. Es wurde die Compliance bei diesen Patienten untersucht, über 60 Monate, nach 3, 6, 12, 18 wurden auch alle Tests durchgeführt. Die Compliance war bei diesen Patienten gut. Es wurden Aggregationstests mit Kollagen, Adenosin, Diphosphat und Epinephrin durchgeführt und es konnte gezeigt werden, dass in diesen Quintilen eigentlich keine wesentliche Verschiebung und kein wesentlicher Unterschied im Ansprechen auf Aspirin aufgetreten ist. Was ist das ganz Interessante, was letztendlich herausgekommen ist? Mortalität mit 50 Milligramm, 3 Patienten in 5 Jahren, mit 100 Milligramm, 3 Patienten in 5 Jahren. Vaskuläre Ereignisse, 5 und 6 Patienten mit 50 bzw. 100 Milligramm. An der Wirkung von Aspirin hat sich nichts geändert in diesem Zeitraum. Die Patienten, die ein Ereignis hatten, hatten signifikant erhöhte Entzündungsparameter, wie das HSCRB, aber auch wie dieser unspezifische Parameter, die Blutsenkungsreaktion erste und zweite Stunde. Die waren bei Patienten mit einem Ereignis deutlich signifikant höher als bei Patienten ohne einem vaskulären Ereignis. Intervention, Operation. Patienten mit einer zugewiesen zu elektiven PCI. 2004 publiziert, es wurden mit diesem Essay festgestellt, 19,2% hatten eine Aspirinresistenz unter der Aspirineinnahme. Auch hier wurde als eine retrospektive Analyse keine Patienten, keine Compliance erhoben und es konnte gezeigt werden, dass die CK-Auslenkung bzw. die Troponin-Auslenkung nach der Intervention deutlich mehr ist als bei diesen Patienten, die eine Aspirinwirkung gezeigt haben. Es war eine asiatische Patientengruppe, ob das eine Rolle spielt oder nicht, das sei jetzt dahingestellt. Aber auch, ob sich daraus eine wirkliche Konsequenz ergibt, ist fraglich, die Compliance auch hier nicht überprüft. Erhöhter Thrombozytenumsatz habe ich schon angesprochen, im Bereich der extrakorporalen Zirkulation bei der orthokoronaren Bypass-Operation kommt es zu einem deutlich erhöhten Thrombozytenumsatz. Zimmermann et al. Hat das 2005 publiziert, konnte das sehr schön zeigen, dass hier nicht eine Aspirinresistenz vorliegt, sondern die Thrombozytenaggregation vor allem hier das Problem darstellt. Zuletzt der Schlaganfall. In erster Linie alte Daten, 91, 93 und im Jahr 2003 publiziert. Wir wissen, 80% der Schlaganfälle sind ischämischer Natur und von diesen 80% sind 50% ein atherothromboembolisches Ereignis. Und 91, 93 wurde eine Aspirinresistenz von 36% beschrieben. Die Patienten, die ein Ereignis hatten, waren alle in dieser aspirinresistenten Gruppe mit 40 versus 4,4% nach 2 Jahren Myokardinfarkt, Schlaganfall oder vaskulärer Tod. Auch eine Sache, die sicherlich zur Kenntnis zu nehmen ist, ob das wirklich Aspirinresistenz ist oder nicht, das sei auch in diesem Fall dahingestellt. Auch für die periphere Artelle Verschlusskrankheit zwei Arbeiten, Eine Arbeit von Müller et al., der gezeigt hat, dass 40% der Patienten aspirinresistent gewesen sind in seiner Gruppe, 8% hatten eine Rekokklusion nach einer PTA an der unteren Extremität. Auf der anderen Seite Ziegler et al., 11% Resistance, und keiner dieser Patienten hatte eine Restenose oder einen Verschluss. Zum Abschluss Aspirinresistenztherapieversagen. Sie ist mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Mythos, aber das, was ganz klar ist, ein schwer fassbares Faktum. Prävalenz ist extrem breit gestreut und ein ganz entscheidender Faktor, der sicherlich in den ganzen Untersuchungen, die durchgeführt worden sind, hintanzuhalten ist und nicht wirklich gut überprüft worden ist, das ist die Compliance. Und das ist das, wo wir ansetzen können und wo wir sehr viel gut machen können und den Patienten wirklich helfen können. Nichtsteroidale Antirheumatika, wie erwähnt, sollten vermieden werden. Diagnose der Aspirinresistenz und auch die daraus folgende Therapie, eigentlich zwei Fragezeichen. Soll man Aspirin steigern, dazugeben Clopidogrel oder nur Clopidogrel geben? Auch dazu gibt es keine Antworten. Das heißt letztendlich, trotz dieses Therapieversagens, das zustande kommt, bleibt Aspirin sicherlich die Substanz, die bei Patienten zur Sekundärprophylaxe verordnet werden sollte. Danke.